Also, alles relativ. Ich hatte heute Vormittag zunächst einmal Richard Dawkins zitiert mit dem für viele sicher überraschenden Satz: Ich bin Atheist, weil es wahr ist. Überraschend sicher deshalb, weil manche denken, dass in der jetzigen Zeit man gar nicht so gerne von Wahrheit spricht, sondern sagt, es gibt gar nicht die eine Wahrheit, sondern jeder hat seine eigene Wahrheit. Und dass Dawkins dann für seine Aussagen einen Wahrheitsanspruch stellt. Man denkt doch eher, der gängige Gedanke sei, alles ist relativ, das heißt bezogen auf den Standpunkt desjenigen, der einen Standpunkt hat. Es hängt also am Beobachter. Und jeder hat eben seine eigene Wahrheit. Und ist es nicht auch so, dass verschiedene Wahrheitsansprüche zu Intoleranz führen? So wie es heute Morgen hieß, heißt es Glaube und Wissenschaft oder Glaube oder Wissenschaft? So muss man jetzt vielleicht sich die Frage stellen, heißt es Wahrheit und Toleranz oder muss es nicht eher heißen Wahrheit oder Toleranz? Ist es nicht so, dass derjenige, der behauptet, eine Wahrheit zu haben oder zu kennen, dadurch automatisch intolerant ist? Und ist nicht der Anspruch, tolerant zu sein, ja ein ganz wichtiger Anspruch, der dazu führt, dass man eben viele Wahrheiten nebeneinander stehen lassen muss, weil eben ja alles relativ ist. Um diese Thematik soll es also heute Nachmittag im letzten Beitrag gehen. Und wie schon gesagt worden ist, ist natürlich die Uhrzeit mit 14 Uhr außerordentlich kritisch. Ich habe wenigstens ein Pult, wo ich mich festhalten kann. Und es kommt sehr selten vor, wo ich das einmal im Studium erlebt habe, dass ein Redner bei der Rede einschläft. Ich habe das einmal bei einem Professor erlebt, der ist tatsächlich, dem wurde dann ganz unwohl auf einmal, während er redete, und sank dann nieder. Ich hoffe nicht, dass mir das also jetzt passiert. Wir kommen also zu dem Thema Alles relativ mit dem Untertitel Wahrheit und Toleranz. Es soll also um die Frage gehen, Wahrheit und Toleranz, schließt sich das aus oder muss es eben wirklich heißen Wahrheit oder Toleranz? Ich möchte über das Thema in drei Punkten sprechen. Erstens Wahrheit und Verlässlichkeit, zweitens Wahrheit und Toleranz und drittens Wahrheit und Gewissheit. Also erstens Wahrheit und Verlässlichkeit. Wenn wir über Wahrheit sprechen, ist es natürlich zunächst notwendig, dass wir definieren, was wir mit Wahrheit meinen. Was versteht man eigentlich unter Wahrheit? Nun gab es von der ganzen Reihe von Jahren mal einen Kongress der damals führenden Philosophen in Deutschland zum Wahrheitsbegriff. Es ging sogar um die Thematik Wahrheit in den Religionen heute. Wie ist das mit Wahrheit und Wahrheit und Religion? Und man musste natürlich am Anfang dieses Kongresses definieren, was ist eigentlich Wahrheit, was will man darunter verstehen, was ist so da die Grundlage, von der aus man jetzt miteinander diskutiert. Und damals hat jemand ein Papier vorgelegt, ganz zu Anfang, einer der Philosophen hat dargestellt, was ist eigentlich Wahrheit. Und dieses einführende Papier, dieses einführende Referat, möchte ich Ihnen auch ganz kurz vorstellen in seinem zentralen Gedanken, weil ich glaube, dass ein ganz hilfreicher Gedanke ist zum Thema Wahrheit. Und zwar hieß es da von einem Philosophieprofessor, die Frage nach der Wahrheit entspringt einem ursprünglichen Interesse an verlässlicher Lebensorientierung. Sie ist eine Grundfrage des menschlichen Lebens. Sie fragt nach dem, was wir verlässlich wissen können über uns und die Welt, worauf wir uns verlassen können. Wahr ist also das, was gilt, was verlässlich ist, was Orientierung gibt, was zählt. Deshalb kann man ebenso korrekt von einem wahren Freund wie von einer wahren Aussage wie von einer wahren Begebenheit sprechen. Also Wahrheit hat es zu tun mit dem, worauf wir uns verlassen können, was uns Orientierung gibt. Deshalb kann man ebenso korrekt von einem wahren Freund, von einer wahren Aussage, wie von einer wahren Begebenheit sprechen. Und es ist klar bei dieser Definition, jeder Mensch braucht verlässliche Lebensorientierung. Das heißt, jeder Mensch ist an Wahrheit interessiert. Einer Wahrheit, der er vertrauen kann. Das, was ihm Orientierung gibt. Was sich bewährt hat in seinem Leben oder was sich bewährt. Wir haben in Deutschland ja auch dieses schöne Wort, ich verlasse mich. Wir müssen uns verlassen. Und da ist immer die spannende Frage, worauf verlassen wir uns? Denn wir sind angelegt auf Vertrauen. Gegenteil von Vertrauen ist Skepsis. Und von Skepsis alleine können wir nicht leben. Das möchte ich ganz kurz vorschalten, bevor wir mit dem Thema Wahrheit und Verlässlichkeit weitergehen. Also Wahrheit ist das, worauf wir uns verlassen können, wem wir und was wir vertrauen können, worauf wir unser Vertrauen setzen können. Das Gegenteil von Vertrauen ist die Skepsis. Ich fand vor vielen Jahren einmal in einem griechischen Wörterbuch, dass Skepsis heißt, etwas prüfend aus der Distanz betrachten. Und das ist auch nötig, dass man Dinge prüfend aus der Distanz betrachtet. Wenn alles wahr wäre, was wir hören, sehen oder lesen, dann müssten wir nicht skeptisch sein. Wir wissen aber, dass es Irrtum gibt, dass es Täuschung gibt, dass es Lüge gibt. Und deshalb sind wir skeptisch. Wir prüfen etwas aus der Distanz. Wir müssen Dinge aus der Distanz betrachten. Aber mit Skepsis alleine kann man nicht leben. Der Gießener Philosoph Odo Marquardt, der auch immer wieder mal einen ganz guten Spruch rausgehauen hat, der hat mal gesagt, so wie es in der Physik den Satz von der Erhaltung der Energie gibt, gibt es beim Menschen den Satz von der Erhaltung der Naivität. Das klingt jetzt nicht so gut. Damit wollte er sagen, wir Menschen können gar nicht anders, als einen gewissen Naivitätspegel zu haben. Das heißt, wer auf einem Punkt ganz skeptisch ist, ist auf einen anderen sehr gläubig glaubend. Also er muss vertrauen. Jeder Mensch braucht nämlich etwas, so auch Odo Marquardt, wem er vertrauen kann. Und jeder Mensch vertraut auch. Die Frage ist also nicht, ob wir glauben und vertrauen, ob wir uns verlassen, sondern wem wir uns verlassen. Auf wen wir uns verlassen, wem wir glauben und vertrauen. Der Wissenschaft, den Medien, anderen Menschen, wem auch immer. Die Frage ist also nicht, ob, sondern wem und wie gut unser Glaube, unser Vertrauen jeweils begründet sind. Ich selber bin übrigens sehr skeptisch aufgewachsen. Es gibt so Familiensprüche, Sie kennen das wahrscheinlich, vielleicht haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht, in Ihrer eigenen Familie, irgendein Satz, der immer wieder gesagt wurde oder vielleicht auch nur ganz selten, aber doch Ihnen durch und durch gegangen ist. Also da gibt es so ganz ermutigende Sätze, du schaffst das schon, oder nicht so ermutigende, aus dir wird nie was, oder was sollen die Leute von uns denken, also es gibt alles Mögliche, so als Familienspruch. Als ich zum ersten Mal darüber nachdachte, über einen Familienspruch, da sah ich meinen Vater, der, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach, sagte, alles gelogen. Oder wenn meine Mutter sagte, was die Nachbarin gesagt hat, sagte mein Vater, alles gelogen. Also wer mit diesem Wort aufwächst, alles gelogen, der wird zu einem guten Skeptiker. Also das ist sozusagen eine elementare Schulung in Skepsis. Aber diese Skepsis ist nicht lebbar. Kein Mensch kann das leben. Skeptiker, das waren auch eine philosophische Gruppierung in der Antike und ein gewisser Gorgias hat einmal die drei Sätze der Skepsis formuliert, die sind so originell, dass ich ihn auch ganz kurz vorführen möchte. Er sagte erstens, es gibt nichts. Das ist wahrhaft skeptisch, also es gibt nichts. Zweitens, wenn es was gäbe, wüssten wir es nicht. Drittens, wenn es was gäbe und wir es wüssten, können wir es nicht mitteilen. Das ist tatsächlich übel skeptisch gedacht. Das Problem dabei ist, dass er das ja mitteilen will. Das heißt, Skepsis total ist nicht lebbar. Auch mein Vater konnte durch den Satz nicht leben, alles gelogen. Er musste wenigstens diesen Satz für wahr halten, dass alles gelogen ist. Wie es überhaupt so ist, dass wir in der Frage der Wahrheit ein Sprachproblem haben. Also wir können nicht sagen, es gibt keine Wahrheit. Wir müssen den Satz rausnehmen, müssen wenigstens für diesen Satz einen Wahrheitsanspruch belassen. Also er sagt, alles, es gibt keine Wahrheit, alles gelogen, dessen Kommunikation führt ins Absurde. Es geht gar nicht mehr weiter. Oder Sie kennen vielleicht eine andere Formulierung, die so ähnlich ist. Er war absolut überzeugt, dass alles relativ ist. Also das ist so dasselbe Problem sozusagen. Wir haben ein sprachliches Problem. Wir können gar nicht anders, als von Wahrheit auszugehen. Immer wenn wir so einen Satz machen, alles ist nur das und das, müssen wir diesen Satz selbst immer rausnehmen. Also wenn wir sagen, alles ist nur eine Geschichte der Klassenkämpfe, dann würde es ja bedeuten, dass auch dieser Satz nur eine Geschichte der Klassenkämpfe ist. Warum sollte er wahr sein? Sondern er muss immer rausgenommen werden. Und so ist es auch hier, wenn wir sagen, es gibt keine Wahrheit, müssen wir den Satz rausnehmen. Wir müssen sagen, ja, der Satz ist wahr. Also es führt ins Absurde zu sagen, es gibt keine Wahrheit. Wir können gar nicht anders als von Wahrheit ausgehen. Übrigens, auch die Wissenschaft geht von einer Wahrheit aus. Also weil das Universum überhaupt erforschbar ist, dass bestimmte Medikamente bei bestimmten Krankheiten in bestimmter Dosierung helfen, dass richtig gebaute Brücken tragen oder man geht davon aus, was es dazugehört, damit ein Flugzeug von hier nach Amerika fliegen kann. Wir gehen immer davon aus, dass es Wahrheiten gibt, die tragfähig sind für unser Leben. Wir können das nicht leben, dass alles relativ ist. Es gibt eine Wahrheit über unsere Welt, darauf richten wir uns auch ein. In der Frage der Medikamente, der Häuser, der Brücken, der Flugreisen, der Auskünfte, die wir bekommen. In unserer Sprache gehen wir davon aus, dass Wahrheit möglich ist. Wir gehen davon aus, dass Fragen, die wir stellen, auch eine Antwort erhalten können, die dann anschließend sich in der Realität bestätigt. Wenn wir jemanden fragen, wo ist hier der Weg zum Bahnhof oder wann jemand Geburtstag hat oder das Wetter oder so. Alles gelogen ist nicht lebbar. Skepsis ist wichtig, aber es kommt sozusagen auf das Maß an der Skepsis. Wir brauchen, könnte man sagen, eine Balance zwischen dem, wo wir skeptisch sind und dem, wo wir uns verlassen. Denn wir kommen nicht umhin, uns auch auf andere zu verlassen. Oder auch in der Geschichte, das hatten wir heute Morgen auch schon mal, wenn wir eine Geschichte hören, gehen wir immer davon aus, sie könnte wahr sein. Wir fragen uns bei Geschichten, die wir hören, sehen oder lesen, ist das wahr? Manchmal gibt es in Zeitungen so Rubriken, da steht hinten drauf, kaum zu glauben, wird irgendeine Geschichte erzählt. Also dass jahrelang ein Hund in einem Dorf in den Bus steigt und woanders wieder aussteigt und abends zurückkommt oder solche Geschichten, da fragt man sich, stimmt das oder stimmt das nicht? Man muss natürlich zugeben, die meisten Geschichten haben für mein eigenes Leben jetzt nicht so einen hohen Wert, dass ich da rauskriegen müsste, ob das nun stimmt oder nicht. Aber es gibt ganz unwahrscheinliche Geschichten, die werden manchmal in Zeitungen transportiert und man fragt sich dann, ist das nun wahr oder ist das nicht wahr? Und auch im Alltag gehen wir eben davon aus, dass Wahrheit möglich ist. Also ein, wie man oft sagt, postmodernes Denken, es gibt keine Wahrheit, ist etwas, was wir gar nicht leben. Niemand lebt das. Vor allen Dingen lebt das nicht in Dingen, die für ihn von Bedeutung sind. Also nehmen wir mal an, Sie bekommen von der Bank einen Bankausdruck, da steht drin, Sie haben 500 Euro minus auf Ihrem Konto. Sie sind aber der Meinung, Sie haben 500 Euro plus auf Ihrem Konto, so müsste es eigentlich heißen. Dann ist es doch nicht so, dass Sie sagen, die Bank hat Ihre Wahrheit, ich habe meine Wahrheit und jeder muss mit seiner Wahrheit leben. Sondern dann sagen Sie, also irgendwas stimmt hier nicht und vor allen Dingen, wenn es zu meinem Nachteil ist, möchte ich auch ganz gerne mal zur Bank gehen und mal klären, was hier eigentlich stimmt. Also niemand lebt in Dingen, die für ihn von Bedeutung sind, einen Wahrheitsbegriff, dass alles relativ ist. Und wir wissen auch, es ist eben nicht alles relativ im Sinne von, es ist alles gleichgültig, ob man eine Prüfung besteht oder nicht, ob eine Freundschaft gelingt oder nicht. Das ist nicht gleichgültig. In der deutschen Sprache ist es sowieso auch wieder sehr originell, dass wir, wenn wir es positiv betonen wollen, schreiben wir es auseinander. Es ist alles gleichgültig. Alles prima. Wenn wir das zusammenschreiben, ist alles gleichgültig, dann ist sozusagen der gegenteilige Effekt. Es kommt nicht drauf an. Es ist eben alles gleichgültig. Oder wir sagen, es ist alles relativ. Aber das lebt niemand, sondern wir gehen davon aus, dass es wichtig ist, dass Prüfungen bestanden werden, dass es wichtig ist, dass Freundschaften Halt haben und auch, dass es wichtig ist, dass auf unserem Konto das Geld drauf ist, was wirklich drauf sollte. Vor allen Dingen sollte nicht weniger drauf sein. Sogar in ethischen Fragen sind wir nicht der Meinung, dass alles relativ ist. Manchmal hört man das ja, man sagt, ja, die einen leben das so, die anderen so, ist eigentlich auch alles gleich egal, gleichgültig. Das ist nicht wahr. Es macht ja nicht nur diesen Unterschied aus mit Freundschaften, ob sie bestanden werden oder nicht, sondern wir sagen ja auch nicht, Kindermord ist genauso schön wie Kinderliebe. Das ist eben alles, für den einen ist das schön, für den anderen nicht. Folter ist für den, der gefoltert wird, nicht so schön, aber der Folter ist es ja offensichtlich schön, wird es nicht machen. Das sagen wir alles nicht. Sondern wir sagen auch da, das ist nicht richtig und ist nicht egal, ist nicht gleichgültig. Das heißt, niemand, auch im ethischen Bereich, lebt und denkt, alles relativ, alles gleich wahr in Bereichen, die er selber für wichtig hält. Niemand lebt das. Sondern wir gehen davon aus, dass Dinge realer sind als anderes. Wir gehen davon aus, dass etwas eine Wahrheit hat, für die sich auch zu streiten lohnt und dass eben nicht alles gleichgültig ist. Wahrheit und Verlässlichkeit hängen zusammen. Das ist sozusagen der Punkt 1. Wer nach der Wahrheit fragt, fragt nach dem, was ihm Lebensorientierung gibt, worauf er sich verlassen kann. Und wir sind alle angewiesen darauf, dass wir eine Lebensorientierung bekommen, worauf wir uns verlassen können, in der wir leben können. Von daher sind wir alle an Wahrheit interessiert. Und es geht auch nicht darum, ob wir glauben und vertrauen, sondern wem wir glauben und vertrauen und was wir glauben und worauf wir vertrauen. Denn mit Skepsis alleine können wir nicht leben, auch nicht mit dem Gedanken, dass alles relativ ist. Ich fand diese Definition eben von einem Philosophenkongress sehr positiv. Ich glaube, es ist ganz anregend für unser weiteres Gespräch zu der Frage und komme deshalb jetzt zum Punkt 2, was für viele der Gedanke an eine Wahrheit so kritisch macht, nämlich das Verhältnis von Wahrheit und Toleranz. Weil das ist ja das, was die meisten denken. Wenn es Wahrheit gibt, dann ist man oder von einer Wahrheit überzeugt ist, dann ist man automatisch intolerant. Und es gibt da wahrscheinlich für die meisten nichts Schlimmeres, als intolerant zu sein. Toleranz ist ein durch und durch positiv gefüllter Begriff. Und so denkt man, wer Wahrheitsansprüche aufstellt, der ist intolerant. Und Toleranz bedeutet eben keine Wahrheitsansprüche aufzustellen. Deshalb müssen wir uns auch nicht nur mit der Definition des Wortes Wahrheit beschäftigen, sondern auch ganz kurz mit der Definition des Wortes Toleranz. Das Wort Toleranz kommt aus dem Lateinischen tolerare und heißt eigentlich dulden, etwas erdulden. Interessanterweise hängt das im Lateinischen mit dem Wort tollere zusammen, Lasten aufheben. Das heißt, wer tolerant ist, der muss etwas ertragen. Ich habe dann in einem Lexikon nachgeguckt, in einem historischen Lexikon der Philosophie, und da hieß es zum Thema Toleranz: Toleranz ist die Duldung von Personen, Handlungen oder Meinungen, die aus moralischen oder anderen Gründen abgelehnt werden. Aber sie werden geduldet. Man hat einen Respekt vor der Person und duldet auch andere Meinungen. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt der Toleranz. Und am Schluss dieses Beitrags hieß es noch: Daneben kann Toleranz auch den Spielraum für technische und statistische Messungenauigkeiten bezeichnen. Das ist, wenn man mal in die Radarkontrolle gerät, dann schreiben die einem abzüglich der Toleranz und sagen, die 50 wären es gewesen, wir haben Toleranz so und so viel abgezogen, bleiben 58, macht 25 Euro. Also auch das gilt als tolerant. Also man erträgt etwas, eine andere Meinung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zur Toleranz gehört es, dass man selber eine Meinung hat und eine andere Auffassung toleriert. Sie erträgt. Also man braucht für Toleranz Menschen unterschiedlicher Meinung. Oder anders formuliert, wenn alle Menschen der gleichen Meinung wären, wäre Toleranz nicht nötig. Also wenn alle meiner Meinung wären, hätte ich überhaupt kein Problem mit der Toleranz. Weil ich könnte ja die Meinung erdulden, meine eigene erdulde ich ja auch. Diktaturen sind deshalb nicht tolerant, weil sie keine andere Meinung dulden als ihre eigene. Das sind die, ist das Problem der Diktatur. Das heißt, Toleranz ist dann nicht nötig, wenn alle einer Meinung sind. Toleranz aber auch dann nicht nötig, wenn ich selber gar keine Meinung habe. Also ich muss keine andere Meinung erdulden, wenn ich in einer bestimmten Sache keine Meinung habe, weil mich diese Thematik überhaupt nicht interessiert. Dann spricht man auch eigentlich nicht von Toleranz, dann spricht man von Indifferenz. Dann sagt man, der hat dazu keine Meinung und dann muss man auch keine andere ertragen. Also das ist das Begriff der Toleranz, ist da völlig unangemessen, weil ich selber habe ja keine Meinung, die von der des anderen abweicht. Toleranz ist also immer dann nötig, wenn ich eine Überzeugung habe und konfrontiert werde mit einer anderen Überzeugung. Wie gehe ich dann damit um? Indifferenz aber ist keine Toleranz. Und ich habe eben zu der Frage keine Meinung. Es stellt sich nun die Frage, gibt es denn Grenzen der Toleranz? Weil es heißt, man soll etwas erdulden oder ertragen, gibt es nicht doch Grenzen? Und die gibt es tatsächlich. Zunächst einmal sagt man, es gibt natürlich Grenzen der Toleranz in Wissensfragen. Also Wissensfragen wäre etwa bei Medikamenten. Man kann das nicht sagen, jedes Medikament, Medikamente heilen ja, von daher ist völlig egal, was man für ein Medikament schluckt, wenn man krank ist, das wird schon irgendwie helfen. Sondern es geht ja darum, dass man das richtige Medikament mit der richtigen Dosierung bekommt. Oder beim Brücken oder Häuser bauen ist es auch nicht zu tolerieren, wenn Menschen von Fehlvorstellungen der Statistik, der Statik und Ähnlichem ausgehen, sondern es ist ganz entscheidend, dass sie sozusagen nach der Kunst ihres Handwerks vorgehen und nach der Kunst der Berechnungen in ihrem Handwerk. Oder wenn jemand sagt, ich möchte in die Hauptstadt der USA fliegen und kauft sich ein Ticket nach New York, dann kann man ihn ruhig dahin fliegen lassen. Der wird ja schon merken, dass er nicht in der Hauptstadt der USA ankommt, wenn er da ist. Aber man könnte ihm natürlich auch intolerant sagen, dass die Hauptstadt der USA gar nicht New York ist. Das ist halt die Frage, wie interessant und wie wichtig diese Fragestellung für den anderen ist. Also man sagt, in Wissensfragen gibt es natürlich Grenzen der Toleranz. Es hat keinen Sinn, jemand, der davon ausgeht, 3x3 sind 15, aufgrund dieser Rechenbasis Brücken und Häuser zu bauen, denn die werden wahrscheinlich nicht besonders gut halten. Aber es gibt nicht nur in Wissensfragen Grenzen der Toleranz, sondern auch in Wertefragen. Und das ist zweifellos viel komplizierter. Also in Wertefragen gibt es Grenzen der Toleranz. Vor einer Reihe von Jahren gab es mal in Deutschland einen ganz großen Umzug. Da gab es Ausländerfeindlichkeit und da wurde dazu aufgerufen, dass man da mit einem Umzug gegen protestiert. Man nannte damals diesen Umzug, da haben sich viele tausend Menschen, 100.000 Leute sogar angeschlossen, den Aufstand der Anständigen. Das ist natürlich ein bisschen kritisch, weil man leicht, nur wenn man so einem Umzug teilnimmt, sich schon für anständig hält. Und es gab noch Leute, die haben gesagt, es wäre besser, es gäbe einen Aufstand der Zuständigen als der Anständigen. Also das kann dann schon mal ein Problem sein. Damals hat die Wochenzeitung Die Zeit interessanterweise diese Großdemonstration so kommentiert, es war ein Aufstand der Intoleranz. Das war eine gewisse Provokation, weil natürlich die Leute, die da demonstrierten, dachten, sie würden für Toleranz eintreten. Das haben sie auch gemacht. Aber so hat die Zeit richtigerweise festgestellt, es war gleichzeitig natürlich auch ein Aufruf zur Intoleranz. Das heißt nämlich, wir werden Ausländerfeindlichkeit in Worten und Taten nicht dulden. Also Toleranz kann gar nicht anders funktionieren, als dass man auch eine Grenze zieht. Man kann nicht alles tolerieren. Die Frage ist, wo ist die Grenze? Früher gab es mal den Spruch, vielleicht haben Sie den auch gehört, wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Also man kann sozusagen nicht nach allen Seiten offen sein, sondern man braucht bestimmte Grenzen. Das ist sicherlich in jedem Staat, in jeder Gesellschaft ein Problem zu sagen, bis hierhin und dann nicht weiter. Es gibt also auch in Wertefragen Grenzen. Der Philosoph Karl Popper hat dazu gesagt, uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen. Also das ist eine zweite Grenze, die Grenze der Werte, die eine Gemeinschaft hat. Also auch hier wieder, Wahrheit und Toleranz gehören durchaus zusammen. Es gibt die Grenze der Wissensfragen, es gibt die Grenze der Wertefragen und es gibt auch noch eine dritte Grenze, nämlich die Frage des Gewaltmonopols eines Staates. Auch ein Staat kann nicht alles in seinem Namen hinnehmen. Er kann nicht hinnehmen, dass die Bürger sich gegenseitig umbringen oder dass der Staat von außen angegriffen wird. Und es gibt ein Gewaltmonopol. Der Staat ist dazu verpflichtet, sich um die Opfer einer Gesellschaft zu kümmern. Er kann nicht tolerieren, dass der Stärkere sich durchsetzt, ohne Recht und Gesetz. Von daher ist auch Gewaltmonopol etwas, was zu einer Grenze der Toleranz gehört. Ich möchte diesen Punkt zunächst einmal so zusammenfassen. Wahrheit und Toleranz gehören zusammen. Es gibt Grenzen der Toleranz in Wissensfragen. Mathematik, hat mein Mathematikprofessor gesagt, ist extrem intolerant, weil die eben ganz bestimmte Dinge nur zulassen. Die Frage der Wahrheit kann nicht per Gewalt gewonnen werden. Also es hat jetzt auch keinen Sinn, so lange auf einen einzuprügeln, bis er ruft 3 mal 3 sind 9. Sondern in der Schule ist sozusagen der tolerante Raum, damit jemand zu dieser Erkenntnis kommt. Aber man kann natürlich nicht tolerieren, dass jemand aufgrund falschen Wissens Entscheidungen trifft, die für andere zum Nachteil sind. Das ist wohl immer die Richtung der Grenze einer Toleranz. Wahrheit und Überzeugung gehören dazu, um tolerant zu sein. Toleranz ist nicht Gleichgültigkeit, denn Gleichgültigkeit kann auch einmal tödlich sein. Also man kann sozusagen ein Kind vielleicht mal in der Küche, wie jemand gesagt hat, kurz spielen lassen, aber nicht unbedingt am Rande einer Kiesgrube. Da hält die Toleranz auf, wenn das Kind da reinfällt, ist nicht so günstig. Also von daher, Grenzen der Toleranz gibt es. Bevor ich nun zum dritten und letzten Punkt komme, zum Thema Wahrheit und Gewissheit, möchte ich noch zwei ganz kurze Exkurse machen über zwei historische Darstellungen von Toleranz, die eine große Rolle in der öffentlichen Diskussion gespielt haben und noch spielen. Das eine ist die Ringparabel von Lessing. Für viele ist das ein Beispiel für Toleranz, gelebte Toleranz. Vielleicht kennen Sie das, haben Sie das in der Schule auch lesen dürfen, wollen, müssen. Die sogenannte Ringparabel in Lessings Nathan der Weise. Der Kern dieses Punktes, der da diskutiert wird, besteht darin, dass Lessing darstellt, drei Brüder, die symbolisieren sozusagen die drei Religionen. Und er möchte zeigen die Frage, welche der drei Religionen, es ging eben damals um die monotheistischen Religionen, also Judentum, Christentum, Islam, ist die wahre Religion. Und er versucht das darzustellen an dem Bild von einem Vater, der, wie das seit Generationen in seiner Familie üblich war, immer einen kostbaren Ring weitervererbt. Und jetzt hat leider dieser Vater drei Söhne, die alle drei gleich schätzt. Und er weiß nicht, wem er den Ring vererben soll. Und er versucht sich dadurch zu behelfen, dass er zwei Falsifikate herstellen lässt, die täuschend echt sind dem wahren Ring, die genauso aussehen wie der wahre Ring. Und dann wird allen dreien also ein Ring vererbt. Dann merken sie natürlich, es kann ja nur einer echt sein, zwei sind es nicht. Die Frage ist jetzt, wer ist der Echte? Man weiß es nicht. Und dann stellt sich heraus in der Geschichte, dass eigentlich auch unbedeutend ist, welcher dieser Ringe der echte Ring ist. Und das ist die Übertragung, die Lessing gemacht hat auf die Religionen. Und es geht in der Übertragung darum, dass Lessing sagt, der Kern aller Religionen ist, dass man in der Liebe tätig ist. Und um in der Liebe tätig zu sein, ist es eigentlich völlig egal, ob man einer echten, der wahren Religion angehört oder nicht. Das kann jeder Mensch in der Liebe tätig sein. Und dieses Argument hat viele Menschen bis heute überzeugt, dass man sagt, das Entscheidende sind doch die ethischen Fragen, in der Liebe tätig sein, und es ist auch ganz egal, ob man jetzt Christ oder Jude oder Moslem oder was auch immer ist. Dieses Bild von den drei Ringen hat viele Leute überzeugt. Und es ist klar, alle Bilder haben eine gewisse Suggestivkraft und nehmen damit bereits einen Teil der Antwort, die sie geben wollen, auch vorweg. Das gilt natürlich auch für das Bild von den Ringen. Das leuchtet jedem ein, dass es völlig egal ist für das ethische Handeln, was man für einen Ring trägt. Hätte er ein anderes Bild genommen, sähe es möglicherweise anders aus. Also nehmen wir an, das wäre eine Bergsteigerfamilie und es gäbe ein unzerreißbares Kletterseil, was immer weiter vererbt würde. Und jetzt würde ein Sohn das unzerreißbare Kletterseil haben und die beiden anderen ein fadenscheidiges Falsifikat. Da sähe die Sache ganz anders aus. Dann würden alle sagen, also wir wollen doch vorher mal rauskriegen, wer das Echte hat und wer die Fälschungen hat. Weil davon hängt das Leben ab, falls wir demnächst nochmal ins Gebirge gehen und uns irgendwo anseilen wollen. Also das wäre ein ganz anderes Bild und das hätte eine ganz andere Konsequenz. Die Frage ist jetzt im Zusammenhang der Religionen, wie berechtigt das Bild von Lessing ist. Meiner Meinung nach ist das Bild, was Lessing gibt, mit dem er Toleranz darstellen wird, um einen hohen Preis erkauft. Nämlich um den hohen Preis, dass er diese drei Religionen, die er darstellt, in ihrem Selbstanspruch nicht ernst nimmt. Er sagt, in allen Religionen ist das Wichtigste die Ethik, nämlich dass man in der Liebe tätig ist. Hätte er die drei Religionen befragt, würde er feststellen, dass in allen Religionen Ethik eine ganz wichtige Rolle spielt, aber nicht der oberste ist. Sondern der oberste Punkt ist der, die Verehrung Gottes, der die Welt geschaffen hat. Das ist was anderes als in der Liebe tätig sein. Das ist eine Konsequenz. Hätte er also einen Moslem gefragt, was ist das Höchste im Islam, der hätte sicher gesagt, dass es nur einen Gott gibt, Allah. Zum Beispiel. Das heißt, die Toleranz, die Lessing hier versucht darzustellen, hat er erkauft damit, dass er die drei Religionen in ihrem Selbstverständnis nicht ernst nimmt. Und wie ich vorher bei den Texten heute Morgen gesagt habe, ist eigentlich immer wichtig bei Texten, die überliefert werden, dass man zunächst einmal nachfragt, was ist der eigene Anspruch eines solchen Textes? Und da bin ich der Meinung, dass er hier den Text nicht ernst nimmt. Das Bild mit dem Kletterseil habe ich nicht zufällig gewählt, sondern es kommt also dem Bild etwas näher, zum Beispiel aus dem Alten Testament. Dort gibt es eine Stelle im Buch Jesaja, da heißt es, wenn ihr euch, so sagt Gott, wenn ihr euch nicht an mir festmacht, wie mit einem Seil beim Bergsteigen sichern, werdet ihr keinen Bestand haben. Da wird der Gedanke ausgedrückt, dass wir als geschaffene Wesen suchen wir Bestand. Wir haben das Leben nicht selbst in uns. Keiner von uns hat das Leben selber geschaffen. Wir sind abgeleitete Wesen. Wir suchen Bestand. Und die Aussage dieses Textes in Jesaja 7 heißt, wir werden nur Bestand haben, wenn wir uns verbinden mit dem Vertrauen auf den, der allein das Leben ist, der Ursprung des Lebens ist, der uns das Leben gegeben hat, wenn wir uns an ihn wenden und uns mit ihm verbinden. Falls nicht, werden wir keinen Bestand haben. Und das ist tatsächlich in der Übersetzung, wie ich es eben vorgelesen habe, in dem Bildgebrauch von einem Bergsteiger, der sich festmacht, der sich sichert. Von daher glaube ich, dass das Bild des Bergsteigers mit den Kletterseilen den Religionen eher entspricht als das Bild des Ringes, das Lessing genommen hat. Ich meine, dass der Preis seines Toleranzbildes sozusagen zu hoch ist, weil er die Religion selber nicht ernst nimmt. Es gibt noch ein zweites Beispiel, das ist für viele innerhalb der Religion der Hinduismus. Es gibt viele, die sagen, der Hinduismus ist die toleranteste Religion und von daher wäre es gut, wenn dem Hinduismus mehr Raum gegeben würde. Er ist nicht so dogmatisch wie etwa das Christentum. Ich habe ja ein Zitat gefunden, was wahrscheinlich viele kennen von Gandhi. Gandhi hat einmal geschrieben, ich kann nicht sagen, dass, weil ich Gott auf diese Weise gesehen habe, die ganze Welt ihn auf diese Weise sehen müsse. Die Religion eines anderen Menschen ist für ihn ebenso wahr wie die meine für mich. Ich kann nicht über seine Religion richten. Es gibt keine Religion, die vollkommen wäre. Alle sind sie unvollkommen oder mehr oder minder unvollkommen. Und das klingt für viele auch sehr tolerant, dass man sagt, wird hier nicht jeder respektiert. Also er setzt sich nicht über die anderen und sagt, meine Religion ist die allein wahre, sondern sagt, alle haben gleiche Rechte und ich kann nicht sagen, dass ich über anderen stehe. Und wäre das nicht ein Modell auch für das Gespräch der Religionen untereinander? Sozusagen der undogmatische Hinduismus und das dogmatische Christentum oder Judentum und der Islam. Aber wenn wir uns das näher ansehen, ist das auch nicht so einfach, wie es klingt mit dem undogmatischen Hinduismus. Es ist nämlich so, auch der Hinduismus hat ein Dogma. Also wenn Hinduismus und Christentum aufeinandertreffen, da trifft nicht undogmatische Religion, dogmatische Religion aufeinander, sondern treffen zwei dogmatische Religionen aufeinander. Das Dogma des Hinduismus heißt, Gott ist prinzipiell unerkennbar. Würde also ein Christ einem Hindu sagen, Gott ist in dieser Welt erschienen, in Jesus Christus, ein für alle Mal, dann würde der Hindu sagen, nein. Er ist, in jedem Menschen erscheint Gott. Aber es ist nicht so, dass er in einer besonderen Weise, sozusagen für die Heilsgeschichte dieser Welt, in Jesus Christus erschienen ist, wie die Christen behaupten. Das heißt, wir haben hier auch ein Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Dogmen. Das Dogma von der prinzipiellen Unerkennbarkeit Gottes. Man könnte auch so sagen, der Hinduismus passt in viele Vorstellungen von diesem Denken, dass es keine Wahrheit gibt, dass man sagt, man will alles respektieren. Aber es hat natürlich auch einen Wahrheitsanspruch, nämlich den Wahrheitsanspruch, dass es keine Wahrheit gibt. Wenn man also zu einem postmodernen Denker, falls es die gibt, der behauptet, es gibt keine Wahrheit, sagt, doch, es gibt eine, dann wird er auch sehr dogmatisch und sagt, nein, es gibt keine. Das ist sozusagen das Dogma, dass es keine Wahrheit gibt. Und darüber müsste man sprechen, ob das überhaupt durchzuhalten ist, dass es Wahrheit nicht gibt. Oder ob es nicht so ist, wie ich im Punkt 1 versucht habe darzustellen, dass wir alle in unserem Leben von Wahrheiten ausgehen. Mindestens in den Dingen, die wir für wichtig halten. Und das gilt auch für den ethischen Bereich. Kommen wir nun zum dritten und letzten Punkt, zu der Frage von Wahrheit und Gewissheit. Die Ausgangsdefinition hat ja gelautet, Wahrheit ist die Frage nach einer verlässlichen Lebensorientierung, worauf man sich verlassen kann. Und deshalb kann man ebenso von einem wahren Freund wie von einer wahren Aussage sprechen. Und die spannende Frage, auch in unserer ganzen Thematik von Glaube und Wissenschaft an diesem Tag, die sich hier zum Schluss stellt, ist die Frage, wie findet man denn heraus, ob ein Freund wahr ist, dass man sich auf ihn verlassen kann, oder eine Aussage wahr ist, auch dass man sich auf sie verlassen kann. Das ist ja doch wohl für uns die wichtigste Frage überhaupt. Sozusagen, wie kommt man zu einer Gewissheit, zu einer Orientierung, die auch dann tragfähig ist. Bei diesem Kongress der Philosophen vor einigen Jahren hat man am Schluss dann gesagt, es gibt zwei Arten von Wahrheiten und deshalb gibt es auch zwei unterschiedliche Arten von Gewissheiten in Bezug auf Wahrheit. Und so hat man unterschieden zwischen Tatsachenwahrheit und personaler Wahrheit. Und da es um Religionen ging, hat einer der Referenten am Schluss dann auch ein Beispiel gebracht aus dem christlichen Glauben. Und hat gesagt, man kann das sehr schön am christlichen Glauben darstellen. Zu einem sagt der christliche Glaube, wir haben das heute Morgen ganz kurz angesprochen im zweiten Referat, dass das Grab von Jesus am dritten Tage leer war. Das wäre sozusagen eine Tatsachenwahrheit oder zumindest der Versuch herauszufinden, ob es leer war, ist der Versuch herauszufinden, ob diese Tatsache wirklich stimmt. Das ist eine Aussage, eine wahre Aussage, wird da gemacht, ist die wirklich wahr? Davon muss man aber unterscheiden, wenn Jesus im Neuen Testament sagt, ich bin die Wahrheit. Das ist offensichtlich ein ganz anderer Wahrheitsbegriff als die Frage nach der Wahrheit, ob das Grab wirklich am dritten Tage leer war. Das eine nannten die Philosophen damals Tatsachenwahrheit, das andere personale Wahrheit. Tatsachenwahrheit. Tatsachenwahrheit ist das, wenn wir das Beispiel des leeren Grabes nehmen, dass man damals hätte hingehen können, gucken können, war es nun leer oder nicht. Das können wir heute nicht mehr. Wir, so wie ich es heute Morgen auch kurz versucht habe, überlegen jetzt mit historischen Methoden, was spricht dafür und dagegen. Also wir suchen Argumente zu finden, die dafür sprechen, dass es leer war, oder die dagegen sprechen. Und versuchen aufgrund dieser Argumente, dieser Indizien, die wir dann plus, pro und contra sammeln, herauszufinden, war es nun so oder war es nicht so. Und die Antworten, die Historiker geben, sind, weil es eben immer Bewertungen von Indizien sind, immer Wahrscheinlichkeitsaussagen. Die Historiker werden sich hüten zu sagen, dies und das ist wahr. Sie sagen, wahrscheinlich war es so. Nach allem, was wir wissen, die Indizien, die wir kennen, war es so. Es spricht mehr dafür, dass es so war, als dass es anders war. Also das ist sozusagen der Punkt, dass wir überlegen, wie kommen wir zu einer Wahrheit. Das heißt, wir prüfen Argumente oder eben in der Methode jetzt der Historiker, wir gehen so vor, wie Historiker vorgehen, und versuchen, das herauszufinden. Etwa mit der Frage, hätte sich die Botschaft von der Auferstehung halten können, wenn das Grab leer war oder ähnliches. Von dieser Art Wahrheitsfindung, von der Tatsachenwahrheit, muss die personale Wahrheit ganz offensichtlich unterschieden werden. Bei der personalen Wahrheit geht es um eine andere Gewissheit als bei der Tatsachenwahrheit. Es geht nicht darum, jetzt nur das in Diskussionen alleine herauszufinden. Da ist sicher auch gut, dass man sich mit Argumenten beschäftigt, aber in der personalen Wahrheit geht es auch um etwas anderes. Es ist eigentlich für uns nichts wichtiger bei der Begegnung mit einem Menschen, als herauszufinden, ob man sich auf diesen anderen Menschen verlassen kann. Wie findet man das heraus? Man kann natürlich auch versuchen, das argumentativ zu machen. Das wird man auch manchmal, indem man andere fragt, kennst du den, was hältst du von dem? Kann man dem vertrauen, kann man sich auf den verlassen? Und der andere wird was dazu sagen. Trotzdem muss man dann selber eine eigene Entscheidung treffen, ob man sich auf den anderen verlassen will. Aber die Entscheidung, die man trifft, die kann man nicht aus der Distanz alleine treffen, sondern man wird irgendwann mal dazu gezwungen sein, wenn man eine positive Entscheidung trifft, dass man einen Weg mit dem anderen geht. Weil es kein Leben aus der Distanz gibt. Von daher gibt es auch keine personale Wahrheit aus der Distanz. Es gibt keine Freundschaft aus der Distanz, es gibt keine Liebe aus der Distanz, sondern wir müssen einen Vertrauensvorschuss geben und einen Weg mit dem anderen mitgehen. Dann erfährt man, ob man sich auf den anderen verlassen kann, ob man ihm vertrauen kann. Im Deutschen das Wort Glauben hängt mit Geloben zusammen und meint eine sehr enge personale Beziehung. Also wir haben das noch zum Beispiel in der Sitte, falls es die noch gibt, von einer Verlobung, Angelobung ist das früher. Das heißt, zwei Leute, die vorhaben, ihr Leben miteinander zu verbringen, verloben sich erst. Das ist aber kein verschwommenes Fürwahrhalten-Glauben, sondern das heißt, enge personale Beziehung, um zu sehen, ob sie wirklich einen Weg gemeinsam gehen können. Oder im Lateinischen heißt das Wort Glauben credere. Das ist zusammengesetzt aus Chor und Dare und heißt eigentlich das Herz geben. Auch hier eine enge personale Beziehung. Das heißt, die Wahrheit einer Person, ob man sich auf eine andere Person verlassen kann, die werden wir nur herausfinden, indem wir unsere Distanz aufgeben und einen Weg gehen. Vielleicht sehr zögerlich und auch durchaus nach Prüfung von Argumenten. Anders geht es gar nicht. Aber das ist das Wichtigste, um das herauszufinden. Interessanterweise im Alten Testament das Wort für wahr, emet, heißt auch Vertrauen. Wenn es heißt, Gott ist wahr, könnte man sagen, Gott ist zuverlässig. Da wird dieser Zusammenhang hergestellt, dass Wahrheit in der personalen Frage auch etwas ist, was mit Vertrauen und Zuverlässigkeit zu tun hat. Also es gibt bei der Frage der Gewissheit eben unterschiedliche Arten und Weisen, die Gewissheit herauszufinden. Bei der Tatsachenwahrheit wird der Versuch der Gewissheit herauszufinden immer sein, aus der Distanz zu überlegen, was spricht dafür und was dagegen. Wie sind die Argumente? Während bei der personalen Wahrheit reicht die Distanz nicht. Die Distanz ist auch wichtig. Es ist durchaus wichtig, sich zu erkundigen über andere Personen. Aber es reicht nicht. Wenn wir mehr wissen wollen über einen anderen, einen Weg mit ihm gehen wollen, die Zuverlässigkeit testen wollen, dann müssen wir unsere Distanz aufgeben. Anders werden wir nicht die Wahrheit über eine Person herausfinden. So ist es also zum Beispiel in unserem Leben, im personalen Bereich, aber auch im christlichen Glauben, ein wichtiger Punkt zu unterscheiden, die Tatsachenwahrheit von der personalen Wahrheit. Damit komme ich zum Schluss meiner Vorträge. Wahrheit und Toleranz, hatte ich gesagt, ist die Frage des dritten Themas. Und für viele müsste es eigentlich heißen Wahrheit oder Toleranz. Und es geht also darum, heißt es Wahrheit und Toleranz oder. Und ich hoffe gezeigt zu haben, dass Wahrheit und Toleranz zusammengehören. Weil die Frage nach der Wahrheit ist die Frage nach der Lebensorientierung. Und deshalb brauchen wir auf die Frage nach der Wahrheit alle, eine tragfähige Antwort. Wir haben auch eine. Manchmal merken wir vielleicht in Krisen des Lebens, dass sie nicht so tragfähig war, wie wir gedacht haben. Aber wir haben alle etwas, wovon wir ausgehen. Wo wir denken, das ist das Fundament, von dem aus ich handle. Also wir haben praktisch etwas gefunden. Und manchmal müssen wir das überprüfen. Vor allen Dingen ist das leider so in Krisen, dass uns manchmal Krisen zeigen, dass das Haus, das wir gebaut haben, doch nicht so einsturzfrei und ungefährdet war, wie wir gedacht haben. Bei manchem stürzt in einer Krise, die uns ja leider nicht erspart bleiben, schon mal Teile des Hauses oder sogar das ganze Haus ein. Das heißt, manchmal muss man sich die Frage stellen, worauf kann man sich wirklich verlassen? Denn wir kommen nicht umhin, uns zu verlassen. Die Frage ist nur, worauf wir uns verlassen und wie vertrauenswürdig das ist. Daraus folgend heißt es auch, dass Toleranz und Wahrheit wirklich zusammengehören. Denn nur wenn man von einer Wahrheit überzeugt ist, muss man andere Auffassungen in anderen oder ähnlichen Bereichen tolerieren. Wer keine Überzeugung hat, muss auch keine anderen Meinungen tolerieren. Das gehört zur Wahrheit dazu. Wahrheit und Toleranz gehören zusammen. Es gibt Grenzen der Toleranz in Wissensfragen, in Wertefragen, was natürlich sehr kompliziert ist, weil ich überlegen muss, wo ist die Grenze, wo kann man sagen oder wo muss man sogar sagen, das hier ist nicht mehr zu tolerieren. Einige Beispiele hatte ich ja genannt und es gibt natürlich auch zum Schutz des Bürgers eben das Gewaltmonopol des Staates. Er kann nicht hinnehmen, dass der Stärkere sich einfach auf Kosten des Schwächeren durchsetzt, sondern muss auch sich einsetzen für die, die zu kurz gekommen sind in der Gesellschaft, dass sie nicht unter die Räder der Gesellschaft geraten. Wir suchen also alle eine Wahrheit, die tragfähig ist. Um zu einer Gewissheit zu kommen, gibt es verschiedene Wege. Das hängt damit zusammen, ob es um eine Tatsachenwahrheit geht oder, was für uns ja auch viel wichtiger ist, um personale Wahrheit. Und auch da spielt unsere eigene Lebenserfahrung eine Rolle, wie wir etwas einschätzen, was wir glauben, ob jemand glaubwürdig ist oder nicht, was wir da für Erfahrungen gemacht haben. Aber das ist für uns ganz wichtig, dass wir das immer wieder einschätzen. Von daher wissen wir auch, es ist nicht alles gleichgültig, sondern es ist ganz wichtig für unser Leben, dass wir Menschen finden, denen wir vertrauen können, auf die wir uns verlassen können. Damit bin ich am Ende meiner drei Vorträge zum Thema Glaube und Wissenschaft. Wir hatten angefangen mit Glaube und Naturwissenschaft, dann mit Glaube und Geisteswissenschaft anhand des Beispiels der Auferstehung aus dem Blickpunkt eines Historikers und zum Schluss noch einige allgemeine Sätze zur Frage von Wahrheit und Verlässlichkeit und Wahrheit und Gewissheit. Beim Punkt 1 war ja auch die Skepsis dabei und damit möchte ich schließen. In unserem Leben ist leider nicht alles wahr, was wir hören oder sehen, was uns begegnet. Kommt es immer auf die Mischung an, dass wir die immer finden, wo ist es sinnvoll und wichtig, skeptisch zu sein, wo aber ist es auch möglich und sogar nötig, einen Vertrauensschritt zu wagen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie da immer die richtige Mischung haben zwischen Skepsis und Vertrauen. Und das wünsche ich mir natürlich auch. Vielen Dank, dass Sie mir in dieser ungewohnten Stunde so aufmerksam zugehört haben. Thank you.